So, ich würde sagen, an dieser Stelle beginnen wir jetzt mit unserem Gespräch über gelbe Mäuse. Ich habe im Übrigen, das kann ich schon noch schnell erzählen, Clara Leinemann eine Mail geschrieben. Wir sind in derselben Agentur. Clara Leinemann hat noch nicht geantwortet.
Ich glaube, das ist eine Person, die sehr wenig online ist.
Ja, ich glaube auch. Ich habe die nicht bei Instagram, gar nicht.
Genau. Nirgendwo. Vielleicht gehen wir direkt mit dieser Frage auch rein. Denkt ihr denn, dass dieses Buch ein Erfolg war? Weil vielleicht ist sie ja voll busy.
Weißt du es als Antwort?
Nee, das war
ich habe aber eine Antwort, eine Vermutung dazu. Ja. Kein belegtes, nee, keine hohen Verkaufszahlen.
Also ich sage trotzdem vierstellige Verkaufszahlen.
Aber niedrig.
Also sagen wir so 2.500, 3.000.
Ja, aber ja.
Wirklich?
Max.
Ich hab das Gefühl, ich habe das Buch überall gesehen.
Ich hatte auch eine Zeit lang das Gefühl, dass dieses Buch Gelbe Monster, wollen wir es einmal nennen?
Ah ja. Aber wir sprechen
Mystery.
Heute, wir sind übrigens im Buchclub und wir sprechen übrigens heute über Gelbe Monster.
War das deine extrem ausformulierte Anmoderation für unser Gespräch gerade? Du liebst ja diese Anmoderation. Ich biete dir nochmal an, möchtest du, dass ich eine Anmoderation mache als Anmoderationsprofi oder möchtest du es lernen? Und
Ach so, du bist Anmoderationsprofi?
Ja, was ich mache, sind Anmoderationen von islamischer Staat.
Guck mal, wie er sich anfängt zu verteidigen.
Über Muskeln, über Gelbe Monster. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann dir alles anmoderieren.
Ich kann es auch anmoderieren.
Ich möchte, dass du es anmoderierst.
Ich möchte das auch.
Willst du eine Anmoderation?
Ich möchte, gar keinen Fall.
Ich möchte, dass Luca den Zepter mir abnimmt und die beste Anmoderatorin Deutschlands wird. Der Welt.
So.
Oh, das heißt ja, dass ich denke, dass ich der beste Anmoderator der Welt bin.
Finde ich auch.
Nein, das denke ich damit nicht. Luca, los.
Ich kann es jetzt werden.
Du möchtest, sei es.
Hallo, liebe buchliebhabende Menschen.
Schön.
Ja.
Du lachst und ich sag schön.
Wir sprechen über Gelbe Monster von Clara Leinemann. Und zwar in unserem liebsten Format, dem Buchclub. Und mit dabei sind eigentlich wie immer Coco und Thilo und ich, Luca.
Herzlich willkommen, liebe Mitlesenden. Damit meine ich jetzt wirklich euch beide nur. Und nicht die, weil sonst würde ich ja dieses Komische wieder an mich reißen, dass ich hier was anmoderieren will. Auf gar keinen Fall. Ich möchte einfach nur euch beide grüßen.
Danke.
Und freue mich sehr, dass wir über dieses Buch sprechen. Ich habe großen Redebedarf.
Oh ja.
Überlege aber, ob wir wieder ein bisschen, wir haben ja letztes Mal auch so ein ganz bisschen über sowas noch, so eine Literaturbranche so passiert.
Mhm.
Und ich zum Beispiel kann euch, da kann ich gar nichts erzählen, ich habe nichts verfolgt. Ich weiß nur, dass ich gerade das erste Mal seit 10 Jahren in einer Leseflaute stecke.
Habe ich bei Instagram gesehen.
Ja, ja, das finde ich interessant. Warum?
Ich nicht.
Woran liegt's?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt an Büchern wie Gelbe Monster.
Oha.
Krasser
Einstieg.
Hast du nicht mal Luca angezählt, dass die so Hot-Take-mäßig eingestiegen
ist? Nee, was ich damit meine ist, ich habe, glaube ich, auch bedingt durch diesen Buchclub und auch bedingt durch die politische Aufgeladenheit unserer Gesellschaft das Gefühl, in den letzten 5 Jahren nur noch Bücher gelesen zu haben.
Ja, das verstehe ich.
In denen es um etwas geht. Ja. Was wir Leute, wir müssen mal darüber reden.
Ja, das verstehe ich.
Und ich kann schon mal sagen, das nächste Buch, was ich jetzt hier nachlese, ist, um diese Leseflaute zu besiegen, sind die Hyperion-Chroniken von Dan Simmons, ein Meisterwerk der Science-Fiction-Literatur. Da geht es zwar auch um alles, aber ich möchte keinen tagesaktuellen gesellschaftlichen Diskurs gerade mal kurz mal führen.
Das verstehe ich.
Du willst eigentlich in eine andere Welt entfliehen. Ja.
Eskapismus, muss man jetzt sagen.
Ich will das auch mal und ich bin wirklich schlecht in Eskapismus, aber ich habe richtig Bock. Ich hätte Gelbe Monster lesen müssen am Wochenende.
Ja.
Hab lieber Lara Croft gespielt.
Ja.
Vom Breiter.
Ich lese ja dann Liebesgeschichten, wenn ich...
Thilo und ich lesen dann normalerweise Walter Mörs, aber wir kennen leider schon alles von Walter Mörs.
So, ich kann gerade... Also ich habe das letzte ist noch eingespeist zu Hause.
Da hast du Quark. Gesagt, großartig.
Gut.
Ja. Quert.
Quert, genau. Das hole ich
was auf. Die Tastatur einfach durchgetippt ist.
Stimmt. Kuverti habe ich das immer genannt früher. Das bedeutet bestimmt auch was für das Buch.
Bestimmt.
Ich fahre jetzt gleich 4 Wochen in Japan. Am Ende dieses Gesprächs machen wir, welche Bücher nehme ich mit nach Japan für 4 Wochen. Das würde ich dann vorschlagen. Und dann müssen wir auch nochmal darüber reden, was wir nächste Mal lesen.
Ja. Ja.
Und ich habe so Lust, mit euch über dieses Gelbe Monsterbuch zu reden. Habt ihr noch was irgendwas literarisch, was euch bewegt hat in den letzten Wochen?
Aber also jetzt erst, ach so, okay, nee, du hast über deine Leseflaute ja schon gesprochen.
Ist
aber
da,
hatte ich das, ich wollte, aber Gelbe Monster hat dich nicht aus der Leseflaute rausgeholt, willst du damit sagen?
Witzig, ich habe ja gestern, also das Buch ist noch wirklich brühwarm in meinem Kopf.
In meinem, das wollte ich nämlich noch unbedingt sagen. In meinem nicht, wir gehen mit sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen hier rein. Ich habe es schon vor 2 Monaten gelesen und nicht nochmal reingelesen, eben hysterisch vorne an der Tür nochmal schnell.
So richtig, so bin ich durchs Abi gefallen im Übrigen. Ne? In der U-Bahn auf dem Weg zur Schule habe ich meine Abi-Aufgaben versucht in meinen Kopf zu dönneln.
Ja.
Hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert?
Nein.
Crazy.
Ich habe das angefangen zu lesen und konnte es nicht mehr weglegen.
Interessant.
Also deswegen, da war dann kurz diese Leseflaute wieder besiegt, weil ich einfach krass, wir kommen ja gleich dazu.
Woran lag's? Okay, Schreibstil, Thema, Figuren.
Sollen wir erstmal sagen, um was es ging?
Ich auf wollte, keinen Fall. Bei mir ist das wirklich zu lange.
Und dann wollte Coco ja diesmal raten, wie wir es fanden.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, wie ihr das fandet. Okay. Beide. Ich kenne euch jetzt.
Soll ich die Zusammenfassung machen, weil ich am frischsten es im Kopf habe? Also, es geht um eine junge Frau, ist die Protagonistin. Clara. Nee, Claire. Nee. Gib mir mal das Buch. Gib mir mal. Clara heißt die Autorin.
Charlie.
Ich liebe alles. Ich liebe alles an der Situation.
Charlie heißt die Protagonistin dieses Buchs. Ist irgendwie eine sozusagen genauso, wie wir uns eine Mitte-20-jährige, Ende-20-jährige Person vorstellen, die in der Großstadt lebt oder in die Großstadt gezogen ist, die ein ungewöhnliches Studium studiert, Mathematik. Mhm. So, aber eben dieses irgendwie Kaffee trinken, auf Partys gehen. Irgendwie.
Echt? Da muss ich dir direkt widersprechen. Also ich bin ja auch Mitte 20 circa.
Okay.
Und in eine Großstadt gezogen. Und ich
fühlst dich da nicht?
Ich sehe mich nicht mit ihr.
Okay,
also.
So wie ich mir eine Person vorstelle, die vom Land in eine Großstadt gezogen ist, lebt so ein Großstadtleben, hat einen Freund, bekommt einen Freund, eine Partnerschaft entsteht. Sie spannt, glaube ich, den Partner aus einer anderen Frau.
Da habe ich auch schon sau viel zu sagen.
Valentin heißt der Mann und daraus entwickelt sich eine im klassischen Sinne toxische Beziehung und wir sind ganz nah an der Gedankenwelt und physischen auch Welt dieser Frau, Charlie, die uns wirklich und die Autorin uns nimmt uns wirklich ganz unangenehm nah mit, was es heißt, wenn man seine Wut nicht unter Kontrolle hat als Mensch, in diesem Fall eine Frau. Und das ist sehr beeindruckend. Und, jetzt kann ich gleich schon mal sagen, erinnert mich irgendwie in seinem Gefühl, was ich beim Lesen hatte, an den Film Misery und das Buch, ich bin gespannt, Coco schüttelt den Kopf.
Kenn ich nicht.
Ach so. Misery beschreibt, ein Schriftsteller geht auf eine Berghütte und will ein Buch zu Ende schreiben. Das ist ein Stephen King Buch. Ich kenne nur den Film. Mit Kathy Bates ist die Schauspielerin, die ist ikonisch. Und sie ist der größte Fan dieser Bücher, die dieser Autor schreibt. Und der Autor will aber den Protagonisten irgendwie sterben lassen, keinen Bock mehr auf diese Bücher, hat überhaupt eigentlich keinen Bock mehr aufs Leben und hat eigentlich keinen Bock mehr. Und sie ist aber mega der Psycho-Fan und fesselt ihn dann ans Bett und er muss dann in ihrer Aufmerksamkeit dieses Buch zu Ende schreiben. Und sie ist aber so immer so ultra freundlich, aber mega Psycho dabei. So, da gibt es eine ganz furchtbare Szene in dem Buch oder auch in dem Film, da will er weg, das kann man ruhig, glaube ich, erzählen, und sie bricht ihm einfach beide Beine, damit er nicht weggeht. Und das macht sie einfach so, hey, ja, jetzt klick mal hier dein Bein gegen den Holzklotz und ich haue mit einem Hammer gegen diesen Bein und so. Und dieses eiskalt freundliche psychisch Kranke, er hat mich sehr stark an Claire auch erinnert.
Interessant.
An Charlie.
Charlie.
Okay.
Ich sage, auf das, also wie ist unser System? 5 Sterne, gell?
5 ist, ja.
Also Luca war höchstens bei 3. Wenn sie nicht so eine liebe Person wäre, würde sie lieber 2 geben. Und Thilo fand es eigentlich inhaltlich uninteressant, also nicht uninteressant, weil es dich nicht interessiert, weibliche Gewalt, sondern du bist einfach drüber, wie du das eben selbst erklärt hast. Ich hätte, um ehrlich zu sein, hättest du mir jetzt nicht schon so leicht angeteasert, dass du deinen Stempel reingesetzt hast, hätte ich gesagt, wärst du auch höchstens bei 2 bis 3 Sternen gewesen.
Finde ich interessant. Möchtest du, ich will auch Coco, soll ich mal schätzen oder will Luca mal schätzen, was Coco zu dem Buch gesagt hat?
Ich würde sagen, dass Coco auch im mittleren Bereich, ich würde sagen zwischen... Du hast dem 3,54 gegeben, hätte ich gesagt.
Hätte Coco noch eine Buchhandlung, könnte ich mir vorstellen, dass Coco sehr euphorisch über ihre Instagram-Kanäle mit Clara als eine der wenigen Personen, die diese Person mal im Internet irgendwie zeigen darf, Coco dann, weil wir wissen ja nicht, wo sie ist im Internet, präsentiert hätte und gesagt hätte, Leute, ihr müsst dieses Buch lesen. Es ist wichtig, dass wir uns auch mit dieser Perspektive auseinandersetzen.
Du kennst mich nicht. Es ist einfach so.
Fuck, ist es eine 1 von 5?
Nee, eine 1 ist es nicht, aber ich wäre nicht durch die Decke geschossen.
Es ist so lustig, wenn wir immer das Gegenteil denken, was dann von dem ist, wie es dann wirklich ist. Aber für mich ist es wirklich so, komm vorne auf den Novitätentisch, nee, machst eine Lesung. Nee, warum nicht?
Also ich hasse Charlie.
Die Hauptprotagonistin.
Genau, was glaube ich, aber ich hasse auch Valentin.
Ja.
Den Freund.
Genau. Ich glaube aber, das ist auch Sinn der Sache. Gell? Also das ist kein, okay, ich schreibe da jetzt ein Buch und alle müssen Charlie mögen, sondern das war die Idee der Autoren, dass das eine hochtoxische Beziehung ist, so heftig überspitzt, dass man die gar nicht mögen kann. Aber mir hat, also ich habe, graue Regentage. Ich muss immer an Luca denken. Die hat gesagt, ich habe das Buch gelesen und dachte, es regnet draußen, war aber strahlend blauer Himmel. Und was ja auch Sinn ergibt, weil das ist kein fröhliches, geiles Thema. Aber nee.
Das Buch hat in mir auch kein gutes Gefühl ausgelöst. Es sollte es ja auch nicht. Also 100% sollte es kein gutes Gefühl auslösen. Und ich habe mich ganz oft gefragt, wie es wäre, also wie das Buch wäre, wenn die Perspektive umgedreht wäre.
Wenn
also Charlie ist ein Mann, also Charlie ist der Mann und Valentin ist die Frau. Mhm. Und er geht dann, also dann wäre es ja ein ganz klassisches Buch über männliche Gewalt an Frauen, die es immer wieder gibt. Und deshalb fand ich das voll spannend und ich habe das Buch ja damals vorgeschlagen, weil ich noch nie so richtig ein Buch über weibliche Gewalt gelesen habe, also über weibliche Wut schon eher und das immer, wird ja auch selten drüber gesprochen, aber selten über Gewalt, die von einer Frau kommt. Und es ist mir ganz schwer gefallen, das zu lesen irgendwie.
Wobei ich wollte vorbereitet sein, bin es aber nicht. Habe aber nochmal gegoogelt, wie die Zahlen sind weiblicher häuslicher Gewalt.
Ja.
Ich war überhaupt, also die gibt es, gell? Das ist schon mal Punkt 1.
Auf jeden Fall.
Also genau, das ist gar nicht so gering. Also bitte nagelt mich jetzt nicht fest. Ich könnte es jetzt googeln, aber ich habe weder Kontaktlinsen noch Brille auf. Ich werde es nicht sehen. Die waren aber überraschend hoch.
Das können wir ja einfach mal, ihr unterhaltet euch. Ich gucke gleichzeitig auf meinem Telefon und kriege mal diese Zahlen raus, damit wir die auch, ich weiß, wichtig ist, die genauen Zahlen zu haben.
Ja. Wärst du denn bei diesen 2 Sternen, 2,5, also eigentlich gibst du 3,
stimmt.
Wärst du bei 2?
Ich habe dem Buch 3,5 bis 4 Sterne gegeben.
Oha.
Aber eher auch, also ich muss immer sagen, also ich habe während des Lesens dachte ich mir schon, ich habe richtig Lust, über dieses Buch zu sprechen, weil ich habe mich ganz viele Sachen gefragt, also so die Perspektive, ich habe das noch nicht so oft gelesen, was macht das mit mir auch generell, sie ist ja quasi eine Anti-Heldin und man empfindet wirklich gar keine Sympathie für sie, also man ist wirklich, und sogar dann macht sie einen Fortschritt und man denkt sich so, super, Charlie, und dann im nächsten Schritt denkt man sich so, nee, sie ist so unsympathisch irgendwie. Und das ist irgendwie, fand ich irgendwie sehr schwierig.
Habe ich was völlig, oh mein Gott, Tino rastet komplett aus, was ist passiert?
Bitte.
Kriegst du irgendwelche...
Da waren 2 Szenen in dem Buch, Kuku, du wirst dich nicht erinnern, weil das schon so lange her ist.
Wenn du es teaserst, kommst du rum. Ich habe nämlich auch eine.
Es gibt 2 Blicke in Charlies Jugend, wie ihre Mutter sie behandelt.
Ja.
Oh nee, das erinnert mich tatsächlich.
Und zwar ausgesprochen furchtbar und absolut ausreichend als Erklärung, warum Charlie so agiert, wie sie agiert.
Reiß nochmal an, was macht die Mutter?
Die Mutter behandelt sie einfach so extrem schlecht und beleidigt sie und irgendwie so, du bist ja eine Niete, du bist nichts. Da gibt's nur, das ist ganz kurz, das kann man fast überlesen. Ja. Das ist keine Szene, das ist einfach nur, sie kommt irgendwo hin.
Gar nicht umschirm.
Und erzählt, meine Mutter hat mich dann so, also irgendwie das Schlimmste, was es gibt, ich habe mir zum ersten Mal einen Knick in ein Buch gemacht.
Oha!
Wo ist dein Buch?
Was ist heute los? Eine Überraschung nach der anderen.
Weil da gibt es eine Beschreibung, da werden verschiedene Formen, wir machen erstmal den einen Gedanken zu Ende, und zwar das mit der Mutter. Also sie ist keine Sympathieträgerin, sie ist aber auch für mich keine Anti-Heldin, deswegen habe ich diesen Mund so bewegt hier gerade so unruhig, ich will unbedingt was dazu sagen. Sie ist für mich, eigentlich ist sie sowas für mich wie hier Dr. Lecter aus Schweigender Lämmer.
Ah, das verstehe ich.
Sozusagen,
das verstehe ich, aber ich glaube, das löst es in uns aus, weil sie so krasse Sachen erlebt und da gar nicht heftig drauf emotional reagiert.
Genau, aber sie hat auch eine Hintergrundgeschichte, die nur angedeutet wird, und wenn man diese 2 Beschreibungen, wie sie eben behandelt wurde als Kind, als Mädchen, als Frau, und da brach das in mir aus, das Patriarchat, schon wieder, dass Frauen irgendwie sich, also dass eine Mutter ihre Tochter so schlecht behandelt, weil die Mutter diese Frauenhass so internalisiert hat durch das Patriarchat, und das fand ich so ganz klug, weil das wurde dir nicht erklärt, das wurde nicht gesagt. Aber es ist natürlich gemein, du musst es wissen, um es zu verstehen.
Lustig, dass du das sagst, genau da habe ich einen Knick im Buch gemacht. Hatte ich nämlich eben nochmal, als ich versucht habe, wie gesagt, das völlig panisch nochmal zu lesen, das Wort Patriarchat gelesen. Das hatte ich tatsächlich angemarkert.
So, und das fand ich so, und deswegen hatte ich dann irgendwann, ich hatte so großes Mitleid mit dieser Person, mit dieser Figur. Und ich fand sie natürlich auch wahnsinnig unangenehm, aber so, ich meine, wir alle kennen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Wir sind zum Teil selber betroffen von psychischen Erkrankungen, und für mich ist es wie ein Psychogramm einer psychischen Erkrankung. Und ich würde das auch nicht mal Narzissmus nennen, sondern einfach...
Nee, eine Narzisstin ist sie nicht.
Ich würde eher sagen, dass er ein Narzisst ist. Also weil das ist nämlich, worüber man im nächsten Schritt auf jeden Fall sprechen muss, ist die Beziehung, in der sie ist. Und sie ist, also ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, aber ich habe das gelesen und es hat mich teilweise so unfassbar wütend gemacht, weil ich mir so dachte, die sind beide so gefangen in einer toxischen Beziehung. Also das ist ja auch...
Aber ist das dieser Begriff toxische Beziehung, sagen wir den eigentlich, jetzt ernste Frage an uns drei, wir kommen mal kurz raus aus dem Buchclub.
Ja.
Sagen wir das...
Zu inflationär.
weil wir selber so eine Angst haben, dass wir vielleicht auch mal so ein Partner waren oder Partner sind.
Oh, ich liebe, dass du das sagst. Ich wollte gerade, also eine Szene, es gibt diese Szene im Auto, wo er völlig glücklich was rappt und sie ist so krass genervt, weil sie hat, glaube ich, ich liebe dich zu ihm gesagt und er hat nicht reagiert.
Das ist auch die Szene, auf die ich gerade zu sprechen kommen wollte.
So, und jetzt sage ich, warum ich das Buch, glaube ich, auch nicht mag und das ist mein Defizit, da muss ich mich hinterfragen. Das triggert bestimmt auch, kriege ich Gänsehaut, kriege ich bestimmt, ich war auch mal diese Person. Ich war auch mal und habe jemandem die gute Laune genommen, weil mich irgendwas vorher gekränkt hat. Da war ich die narzisstische, und ich würde immer sagen, ich bin keine Narzisstin, aber narzisstische
Spektrum.
Situation,
alles ist Spektrum.
Keine Ahnung, wird es gegeben haben. Und vielleicht ist auch das dieses Buch, warum ich das eher, ich will nicht sagen Abschluss, es ist wie immer kein schlechtes Buch, um Gottes Willen. Es ist, warum ich mich nicht gut dabei fühle, weil wahrscheinlich Situationen einem den Spiegel vorhalten. Einer, ja?
100%. Also,
du weißt die Autoszene, gell? Du weißt, jeder kennt
diese
diesen Moment.
Autoszene war für mich, also ich fand es so unangenehm, das zu lesen. Ja. Und es war für mich so schwierig, weil diese beiden, also Charlie und Valentin, tun sich beide nicht gut.
Ja.
Und sie sind trotzdem in diesem Circle gefangen, dass sie immer wieder zueinander irgendwie zurückkommen. Ja. Und dann sogar als dieser Gewaltaspekt von Charlie noch hinzukommt und er ignoriert sie ja dann immer wieder. Er schreibt mit anderen Leuten. Er, keine Ahnung, er gibt das Ich-liebe-dich-nicht-zurück. Aber das ist trotzdem dieser toxische Zirkel, in dem sie gefangen sind und die können beide nicht ausbrechen. Und ich finde es aber trotzdem krass, weil, und das ist nämlich dieser Spiegel vors Gesicht halt im Moment, dass man, glaube ich, jetzt ich kann da nichts vergleichen, weil ich glaube, in so einer, also das kann man ja gar nicht vergleichen mit seiner eigenen Beziehung irgendwie. Aber ich glaube, dass man manchmal so, wenn man jemanden halt so gerne hat, dass man dann manchmal so blind wird und von außen sagen einem Leute, das und das stimmt doch nicht. Und man ist aber selbst so gefangen, immer und immer wieder. Und das war für mich auch ein unangenehmer Moment, dass ich mir manchmal dachte, boah, krass, in so Situationen, irgendwo versteht man sie ja ein bisschen, weil sie ist so blind vor...
Total. Und ich verstehe, also ich habe auf jeden Fall solche Beziehungen gelebt ohne Gewalt. Ich habe überraschenderweise bei aller Laut und Extrovertierter, die ich habe gar kein Bedürfnis, jemanden zu schlagen oder körperlich in die Schranken zu weisen. Ich habe einmal im Leben ein Buch, Surprise, nach einem Typen geschmissen, weil der mich aber betrogen hat. Das fand ich so... Da war ich so, bitte geh. Und dann ist mir leider das Buch. Und die hat, naja, aber ich habe natürlich nicht getroffen, weil ich einfach nicht werfen
kann. Was war es für ein Buch? Es kann ja sein, so ein Mini.
Genau, so ein Reklam.
So ein Reklam-Heft. Oder war es Quert von Walter Mörs, was ja schwer und groß ist.
Ja, also so ab 600 Seiten ist schon gefährlich.
Ja, dann hätte es wehgetan. Aber also bis zu dem Punkt, wo sie ihn dann anfängt zu schlagen, kann ich das schon, diese toxische Sache, auch nachvollziehen.
Ja.
Also wo man, wie du sagst, blind in Beziehung ist.
Ja.
Da muss ich einmal ganz kurz eine kleine Kurve schlagen. Ich habe gerade gelesen, I am cringe, but I am free.
Ah ja. Mhm.
Und das muss ich sagen, das sind alles so negative Worte. Ich wollte simple sagen, aber das ist ein sehr klares Buch. Da hat eine sehr junge Frau sehr klar verstanden, wie ihr Muster ist und hat das sehr klar runtergeschrieben.
Mhm.
Und das fand ich ganz großartig an dem Buch, dass das, also die hat ihr eigenes Psychogramm in der, weiß ich nicht, sage ich jetzt, von der Hauptfigur, von ihr selbst, weiß man ja nicht, kann man ja nie genau sagen bei Autorinnen, wie viel da so reinfließt. Und das war so ganz klar, dass die Protagonistin hatte die Chance, auf ihr Verhalten von oben drauf zu gucken. Und das ist bei Charlie komplett das Gegenteil. Die ist so heftig in diesem Strudel dieser Beziehung. Jetzt habe ich gerade Redeanteil, jetzt muss ich noch was sagen. Ich finde, die Beziehung fängt schon so krank auf unterschiedlich Augenhöhe an, dass das gar nichts werden kann. Versteht ihr, wie ich das meine?
Ja.
Das ist so, sie ist so obsessed mit ihm. Und jetzt endlich bin ich wer. Und was ja dann noch schräger ist, dass sie es dann hinkriegt, ihn körperlich zu züchtigen zu wollen. Ne? Also das ist ja, das ist so, siehst du, jetzt reden wir wieder über das Buch, jetzt fängt es mir wieder an, besser zu gefallen, als wenn ich es alleine gelesen habe. Aber das ist mir sofort in den Kopf geschossen. Beziehungen, die auf so krass unterschiedliche Augenhöhe anfangen, kann nur in die Hose gehen.
Also ich stimme dir auch zu bei deiner Annahme, dass ich so inhaltlich dem nicht viel abgewinnen kann und auch, dass mich das nicht interessiert, was junge, also ich habe das Gefühl, ich habe das eigentlich hunderte Male gelesen, eben diese junge Leute kommen in eine Großstadt, verlieben sich und haben eine problematische Beziehung. Aber was mich an diesem Buch wirklich, wirklich überrascht hat, ist A, die sprachliche Qualität. Also ich möchte gerne alle Bücher, die Clara Leinemann in Zukunft schreiben wird, weiterlesen. Ich finde, das ist ein wirklich extrem beneidenswertes und großes Talent, wie sie Gewalt beschreibt, wie sie im genau richtigen Moment szenisch wird und Szenen beschreibt und dann wieder in die Reflexion geht. Mhm. Und das Wechselspiel von beidem, sie beschreibt die Leute bei der Selbsthilfegruppe und dann kriegen wir einen Rückblick aus ihrer Kindheit oder Jugend oder einen Rückblick aus der Beziehung. Also da ist, also die Verknüpfung der einzelnen Szenen ist so, bin so klug.
Mhm. Ja, da hast du recht.
Und ich fange ja jetzt, wirklich in 2 Monaten, glaube ich, fange ich an mit meinem neuen Roman und will mir ganz, am liebsten würde ich mich mit ihr treffen und fragen, wie sie das, hat sie das geplottet, hat sie das vorher aufgeschrieben, wie die Szene an welche folgt. Das ist so, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Das hat mich durch das Buch auch stark getrieben. Also der Stil und die Technik. So.
Ich habe auch gemerkt, dass ich Bücher anfange ganz anders zu bewerten. Also auch, ich glaube, auch durch unseren Buchclub, weil ich auch irgendwie gedacht habe, wenn ich es gelesen habe, deshalb habe ich auch eine 3,5 bis 4 gegeben, obwohl mir das Buch, es hat mir jetzt nicht unbedingt Spaß gemacht, es zu lesen.
Es war richtig eklig.
Genau, aber ja, ich glaube einfach, weil es so, sein, glaub genau, so eine Art Gefühl in mir ausgelöst hat und irgendwie das Thema und auch dann, irgendwie muss ich ja trotzdem sagen, dass dieses Frauen und Gewalt einfach vielleicht auch, weil es in meinem Kopf, ich habe auch einfach so, ich mag Gewalt generell nicht, aber es hat irgendwas mit mir auch gemacht. Aber ich war auch so von technisch, fand ich es echt krass. Und deshalb habe ich es auch so gut bewertet, weil ich mir echt dachte, okay, die Sprache, und ich bin ja eigentlich ein großer Freund von sehr poetischer Sprache und die ist ja sehr klar, die Sprache, passt aber perfekt zu dem Buch, finde ich, und zu dem Thema und zu den Charakteren. Mhm. Also, und auch mit den Kapiteln und wie sich das alles zusammenfügt und mit dieser Selbsthilfegruppe. Also deshalb habe ich das auch so gut bewertet am Ende.
Sie ist, die Sprache ist poetisch, und zwar in dem Moment, wo wir Charlie verlassen. Charlie ist wie eine Excel-Tabelle. So, aber alles, was drumherum um Charlie beschrieben wird, wie zum Beispiel diese Autofahrt, dieses so, das Gefühl, also wir kriegen ja immer ganz positive Gefühle. Die Sexualität, die in dem Buch beschrieben wird, die ist ja eigentlich total positiv. Also dieses, die scheinen sich wirklich zu begehren, die scheinen wirklich sehr guten Geschlechtsverkehr miteinander zu haben. Das ist überhaupt nicht negativ belastet. Und in dem Moment, wo wir die Reflexion von Charlie bekommen, was da gerade passiert, wie sich das für sie anfühlt, wird es unglaublich kalt, unglaublich sachlich.
Sagt halt viel über Charlie, gell?
Ja, ja. Und es ist, auch das ist Teil meiner Meinung nach. Ich frage mich immer, ob dann Autoren, Autorinnen da so sitzen und dann sich
ja,
so totlachen.
Ja, genau.
So,
ja, das
Mann, ich hab das einfach geschrieben in der S-Bahn.
Ja, oder ist das so, dass man da sitzt zum Blot schreibt, mit, in meinem Kopf haben die alle so eine Map an der Wand mit roten Fäden und mit den einzelnen Charakteren. Wie, und dann lasse ich die in dem Moment, lasse ich die wie eine Excel-Tabelle wirken. Ist das so? Oder ist das so der
Happy
by Excel?
Ich mache das gerade, ich mache das jetzt zum ersten Mal, dass ich wirklich mir so Biografien für meine Produkte, also ich muss das auch wirklich machen, so baue und habe keine Wand, wo ich das hinmache, aber ich habe so, ich fange an, mir so, ja, so einen Ordner anzulegen, wo ich da alles reinmache. Ich sammle Fotos von Orten.
Mach das doch in so einem Kinderfreundschaftsbuch, dann kannst du hier so.
Das ist schön.
Da hast von all deinen Protagonisten so einen Freundschaftsbucheintrag.
Fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, danke.
Meine Lieblingsband.
aber Charlie ist, also auch wie Charlie beschrieben wird, es wird sie ja die ganze Zeit beschrieben wie eine Person, über der durchgängig eigentlich eine Gewitterwolke über ihrem Kopf ist. Und alle anderen Personen in dem Buch, also auch ihre Mitbewohnerin, ich habe gerade den Namen vergessen,
Ella.
Genau, die wird ja beschrieben wie der fröhlichste, tollste Mensch, wie sie da im Urlaub ist und planscht mit Gustav und das ist alles so toll.
Oh Gott, die Szene, sage ich euch ehrlich, bin der Dundert. Wie oft war ich schon so in der Gruppe, wo irgendein Typ, also mein Typ, irgendein anderer dann lustiger und cooler und ich dann dachte, meine Güte, wie bescheuert ist diese Situation, dass ich jetzt hier die graue Wolke bin. Ich kenne das alles.
Ja, also ich habe das Gefühl, wirklich alle Charaktere, weil auch die Ex-Freundin von Valentin wird ja auch so wie die große Künstlerin. Sie muss so toll.
Ja,
Und Charlie ist da immer so.
Und das ist, glaube ich, das wirklich, das haben wir ja schon einmal festgestellt. Ich will es nochmal betonen. Das ist das Buch, der Grund, warum das Buch so unbehaglich ist, weil wir uns in all diesen Personen in Facetten oder in ihrer Gänze, weil ich bin auch so ein Schluffi wie Valentin. Ich bin auch so. Also so dieses so, oh, eigentlich stört's mich. Aber ist gemütlich.
Aber wo sehen wir dann die Schuld? Also man kann ja jetzt keine Schuld sehen, weil die Gewalt ist ja von ihr ausgegangen. Aber
wollte ich sagen.
Genau. Aber also, weil was ist dann so das, der Outcome eigentlich? Ja. Weil er hat es ja schon irgendwo provoziert.
Vorsehen.
Was sagst du?
Das können wir ja, das ist ja, wäre das nicht genauso, als würden wir sagen, die Frau hat es provoziert?
Deshalb, das wollte ich mir jetzt gerade als nächstes sagen, weil ich habe mir die ganze Zeit, ich habe mir diese Geschichte immer wieder vorgestellt, wie es andersrum wäre und wie man dann darüber sprechen würde.
Also ich muss sagen, ich finde das Allerkrankste, wenn, das darf man auch nicht sagen, gell? Ich finde das Allerschwierigste, nachdem sie ihm schon eine mitgegeben hat, völlig, wo man denkt, okay, er hat sich hat sie von ihr getrennt und sagt, ich will nicht mehr, ich kann das nicht mehr, bla bla bla. Und dann steht er auf einmal wieder da und ich denke so, will der mich verarschen? Und das ist, glaube ich, das ist ein ähnlich großes Problem, wie sie die zuschlägt, was Gewalt nicht schmälern soll. Gell?
Da also, will ich brutalst widersprechen.
Oha!
Brutalst. Also, weil wir dieses Phänomen psychologisch ja auch beobachten bei in gewaltvollen...
Sag bitte erst, was du schlimmer findest. Die körperliche Gewalt oder dass er dann diesen Psychoterror ihr überhilft?
Für mich gibt es keinen Maßstab des Schlimmeren. Ich finde die körperliche Gewalt natürlich furchtbar.
Genau.
Aber, und das gibt es in diesen partnerschaftlichen Dynamiken, in denen Gewalt gibt, gibt es auch die Beschreibung in therapeutischen Kontexten, dass da eine Abhängigkeit entsteht trotz dieser Gewalt. Also dass die Partnerinnen und Partner, die Gewalt erfahren in Partnerschaften, sich nicht davon lösen können, trotz der Gewalt, trotz dieser vernünftigen Momente.
Wirkt denn Valentin so auf dich? Ich finde nämlich gar nicht, dass er in der Art psychisch bedrängt wird oder in eine Abhängigkeit kommt, sondern ich finde ihn sehr provokativ.
Ja,
ich finde, er ist total flach. Ich kriege viel zu wenig Motive, warum er wieder zurückkommt. Und ich musste mir als Mann die Motive selbst erarbeiten.
Nein, das stimmt nicht. Da muss ich vehement widersprechen.
Bitte?
Die Szene...
Wie oft hier dieser...
Nein. Die Szene bei seinen Eltern.
Ja.
Die Mutter ist ja unerträglich des Todes. Und das erklärt ja, er ist ja immer der schlechtere Sohn, der Bruder ist. Dass das jetzt alles wieder so in meinen Kopf kommt, ich bin selbst beeindruckt. Der ist ja immer, er steht immer hin dran. Er macht alles falsch, er ist nie genug. Das ist doch wirklich Motiv 100, warum er sich dem unterwirft.
Es ist genauso, es ist aber genauso, sein Verhalten wird uns auch erklärt über das Verhalten der Mütter. Und jetzt muss ich meine Mutter zitieren.
Wirklich, das ist so komisch.
Meine Mutti muss ich zitieren, das ist wahnsinnig lustig, weil sie sagt auch die liest ja wirklich auch extrem viel und sagt, sie hat das Gefühl, dass die Weltliteratur auf einer Idee basiert, die Mutter,
Mutter
ist immer schuld.
Ja.
So,
und dann basierte meine Therapie auch drauf.
Auch in meiner Therapie ging es oft um meine Mutter. Im neuen Buch, kann ich schon mal erzählen, geht es auch sehr viel um meine Mutter. Genau, also sozusagen wir haben die böse Mutter von Valentin, wir haben die schlechte Mutter von Charlie.
Ja.
Und beide Mütter sind verantwortlich, vermutlich in einer Annahme, ich bin keine Therapeut, ich mache keine Ferndiagnosen, auch nicht in Literatur hinein, heimlich manchmal schon, sind verantwortlich, warum die sich zueinander so verhalten. Also sind eigentlich die eigentlichen Bösewichte dieses Buchs, nicht Charlie und Valentin, egal welche Makel sie haben, sondern die eigentlichen Menschen, vor denen wir uns fürchten müssen. Und
die Mütter.
Und deswegen fand ich ja diese zwei Sätze so ultra gruselig über das, dann hat sie mich irgendwie zu Hause eingesperrt und gesagt, was bist du eigentlich für eine Versagerin? Ende.
Das ist krass, das habe ich so gar nicht gesehen.
Mir lief es kalt den Rücken runter, weil das ist okay. Ja, Charlie ist eben so, weil sie von Stunde 4 ihres bewussten Existierens um die Anerkennung ihrer Mutter gekämpft hat. Und sie fühlt sich so hintergangen, sie kann keinem Menschen vertrauen. Also muss sie Gewalt anwenden, um die Anerkennung zu bekommen, die sie nie bekommen wird. Sie wird nie die Anerkennung erhalten,
was
die sie braucht.
Was keine Rechtfertigung
ist. Was auch keine Ferndiagnose ist, liebe Leute.
Ah, das ich finde es krass, weil ich habe beides nicht auf die Mütter übertragen, auch wenn ich die Szene mit jeweils auch stark fand. Aber ich finde, bei Charlie ist es sehr krass, auch einfach, dass sie sieht keinen eigenen Wert in sich. Sie macht den Wert immer abhängig von anderen Personen. Und deshalb ist ihr ganzes Verhalten darauf geschult. Und sie kann ja aus diesem Kreislauf auch nicht ausbrechen. Genau wie er. Und für mich ist das halt die Schlüsselszene, dass er sich nie verändern wird. Irgendwie auch diese Szene, wo sie dann ihre Wohnung am Ende ausräumt und sie trifft ihn dann auf der Straße unten.
Spoiler.
Aber ich glaube, das ist... Genau, weil sie trifft ihn dann unten vor der Wohnung und dann hat er ja eine neue Frau dabei und sie reden ja so und in dem Moment hat man das Gefühl, dass die neue Frau an Valentins Seite eigentlich Charlie war, weil sie ist ja dann auch so, ich gehe jetzt schon mal vor, du kannst ja noch kurz, also das hätte sie ja in dem Sinne auch so gemacht und dieses irgendwo Manipulative von Valentin auch und ich finde es auch sehr schwierig dann zu sagen, wer hat jetzt wen getriggert eigentlich oder ich glaube, dass beide einfach einen sehr großen toxischen Anteil mit reingebracht haben und dass das einfach diese Dynamik zwischen den beiden generell beeinflusst hat, aber also es ist einfach schwer, das zu lesen.
Ich finde, es sind so, beide sind Opfer ihrer Umstände.
Total.
Und beide werden mit Anfang 30 zum ersten Mal in die Therapie gehen. Und jetzt Charlie in dem Buch ist ja schon in der Therapie und werden sich verändern. Und ich habe das Gefühl, dass Menschen in den 20ern, also die Wahrheit ist doch, wenn wir uns jetzt mal alle gucken, Coco und ich waren auch mal 20, Luca ist noch in den 20ern. Was haben wir für ungesunde Beziehungen geführt
Gottes Willen.
In den 20ern?
Wirklich?
So, erzähl ich mal.
Da könnte ich mir heute noch selbst auf die Zunge beißen, wirklich. Das ist eine Katastrophe. Heute mit 40 oder
also
über 40.
Also es wird besser?
Es wird viel, du wirst viel klarer. Also würdest du das widerlegen? Es wird viel klarer. Nee,
aber man macht trotzdem Fehler. Also
natürlich. So.
dass das bleibt. Oder ich würde es auch, umso älter man wird, umso weniger wird es zu einem Fehler, umso mehr wird es zu einem, meiner Meinung nach, zu einer, wie nennt man, Fehler ist das falsche. Fehler ist, macht man in den 20ern, habe ich das Gefühl. In den 40ern machst du so falsche Einschätzungen, du triffst nicht die richtigen Entscheidungen wider besseren Willens. Also du machst viel mehr bewusster. Mhm. Was es eigentlich ein bisschen schwieriger, glaube ich, auch macht in dem Fall. Aber man kann es auch besser verhandeln mit sich selbst. Und man kann es irgendwie so... Also diese Beziehung in dem Buch beschreibt uns eigentlich dieses rohe und ungeübte. Das ist einfach eine rohe und
ungeübte ist ein schönes Wort.
Rohe und ungeübte Liebe. So.
Ich sag immer, wenn ich mit meiner Schwester rede und sage, das Einzige, was ich bereue, was ich in jungen Jahren anders machen würde, ist die größte Zeitverschwendung meines Lebens und der größte Fehler überhaupt war Liebeskummer. Man darf trauern und man darf traurig über was sein, aber Liebe, jetzt sage ich jetzt ein richtiger Hot Take, Liebe hat nichts mit Hoffnung zu tun. Liebe ist, wenn die klar ist und rein, dann ist die da. Und dann gibt es nichts zu hoffen, du änderst niemanden, du kannst auf nichts warten, du wirst da, das wird sich nicht ändern. Wenn es nicht float, dann float es nicht. Deswegen, ich finde das einen krassen Satz, weil kann das selbst irgendwie nicht richtig, ich würde es mir jetzt nicht tätowieren lassen, aber Liebe hat keine Hoffnung. Liebe gibt mir Hoffnung, wenn die da ist, aber du darfst, und das ist wirklich die größte Zeit, und würde ich immer drauf verzichten in meiner Jugend. Ich habe viele Monate verloren, weil ich getrauert habe über was es nicht gab. Da war keine Liebe. Und das finde ich, und wenn das toxisch ist, so wie ich diese Beziehung auch geführt habe, ist es ja doppelt dumm. Ja? Also dann trauerst du ja was hinterher, was einfach nicht existent
ist. Aber du spürst natürlich dieses Tox. Und das lernen wir auch durch das Buch. Und deswegen ist es auch, kommt es ins Bücherregal, weil wir das, also ich habe eine sehr kleine Nichte und freue mich darauf, wenn diese Nichte irgendwann in die Pubertät kommt und dann gebe ich ihr das Buch, weil sie dann sieht, so dieser Schmerz und das sozusagen, man kann Liebe nicht aushalten, sie kommt eben nicht.
Man kann so. Nicht, du sagst nicht aushalten, ich sage, ja. Liebe hat keine Hoffnung.
Ja.
Irgendwie ist es für mich voll krass gewesen, das zu lesen, weil, also auch ich verstehe den Liebeskummer-Aspekt, aber für mich fühlt sich das so an, als hätten sich diese beiden Leute nie richtig geliebt.
Weil für mich haben sie sich total geliebt.
Oh ja, für mich auch.
Für mich gar nicht, weil, also ich glaube, ich bin aber auch einfach ein sanfter Mensch.
Gott, will ich ganz willst du sagen, dass Thilo nicht sanft sind?
Einfach so eine Fleischerin und ein Fleischer fangen an zu lieben. Coco und Thilo.
Aber für mich, also ich... Keine Ahnung, es war immer so, es hat sich nicht angefühlt, als würden die beiden sich gegenseitig was gönnen. Da war eine direkte Abhängigkeit zwischen den beiden immer.
Aber hattest du das noch nie?
Nee, also ich liebe nicht.
Also das hatten wir so nochmal extra Folge, das können wir nochmal in einem anderen Mal besprechen. Das darf ich aus HR-Gründen nicht als besprechen, weil ich ja der Arbeitgeber von Luca bin. Deswegen kann ich nicht über, warum, aber wir haben auf Reisen auch schon darüber gesprochen. Das machen wir nochmal extra.
Overshare so gerne.
Hier sitzen drei brutale Oversharer. So krass. Also, manche schreiben Bücher darüber. Weißt du, es ist einfach so, nächste Buch geht um meine Mutti.
Ja, ich schreibe kein Tagebuch, weil ich weiß ja, ich kann zur Arbeit gehen und alles sagen.
Aber ich finde, also bis auf diesen Gewaltaspekt in dem Buch,
ja,
ich habe Beziehungen, ich war auch ja. Charlie. Ich ja. habe auch, ja. ich wollte sozusagen, dass meine Partnerin...
Ohne Schlagen.
Ohne, ja, deswegen ohne Gewaltbezug. Ich hatte diesen Gewaltbezug auf gar keinen Fall. Ich habe ja. den auch noch nie gehabt in meinem Leben nee. Und bin auch sehr froh, dass ich in so einem Haushalt aufgewachsen bin, dass meine Familie mich...
Auch interessant, weil ja. das kriegen wir ja nicht erklärt, dass sie aus gewaltvollen Kinder...
Ja, na doch, diese zwei Sätze, die du von der Mutter da hörst in dem Buch, weisen auf eine psychisch zumindest extrem ja. gewaltvolle.
Okay, aber also das ist, muss ja. ich auch sagen, also um Gottes Willen, bevor meine Eltern mich geschlagen hätten, wären, glaube ich, die Hände abgefallen. Also da,
genau, also,
und ich war wirklich schlimm.
Ich war, glaube ich, auch sehr unaushaltbar, aber ich habe keine, also im Maßen wahrscheinlich psychische Gewalt, die kriegen wir irgendwie alle, weil wenn Eltern ja. genervt sind, ist es ja auch schon automatisch wahrscheinlich psychische ja. Gewalt. Aber diese Art, dass man eben so diese ungesunden Beziehungen führt, die unerfüllt sind, die haben wir, glaube ich, also ich habe das auf jeden Fall auch geführt.
Ja, auf jeden Fall.
Und war dann auch so missgünstig und so.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das gehört auch zur Charakterentwicklung bestimmt dazu. Mhm. Aber ich habe dann oft gedacht, wenn ich das gelesen habe, dachte ich so, ich hätte glaube ich, zu viel Stolz für manche Dinge. Dieses Hinterherrennen und dieses...
Gut.
Ja.
Sehr aber gut.
Ihr Gen Zler, ihr seid ja auch alle moderner als wir.
Ja.
Danke.
Wir stehen noch mit Ghetto Blaster vorm Fenster und alles nur
aber
aus Liebe laufen.
Ja, aber das finde ich so
aber
traurig.
Da habe ich gelernt, deine Generation hat beigebracht, das ist auch toxisch. Man darf nicht mit meinem Ghetto Blaster vorm Fenster stehen, weil das ja, da zwingt man einem seine Liebe auf.
Ja, du musst dann den No-Contact durchhalten, bis die Person zu dir zurückkommt.
Um Gottes Willen.
Ich gucke zu viele Reels.
Es gibt dazu Reels, wie man ja, jetzt mit dem Ghetto Blaster ja. vorm Fenster steht?
Nein, aber das, was ich sagen wollte, ist eigentlich, ich wünsche, dass es so wäre, weil ich denke nämlich dann auch immer so, ja, dann sind alle immer so cool und stehen zu ihren Gefühlen nicht und sind zu stolz, das einander zu sagen, das ist vielleicht doch ein Fehler.
Ja, ich wünschte mal, ich hätte irgendwem irgendwas nicht gesagt.
Und ich denke mir so, bitte schmeiß einen Stein gegen mein Fenster und sag, ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht.
Okay, ich habe glaube ich auch, also ich, dann ist es vielleicht wirklich ein generational gap, weil ich habe wirklich auch immer sofort erzählt, was ich fühle und
ich
denke.
Auch. Nee, aber das sind typabhängig, also mit dem ADHS-Level, den wir uns da
befinden. Blablabla.
Ja, das Problem ist, dass man ja oft das selbst gar nicht genau weiß, was man fühlt.
Eben. Und man, es ist eine Annahme. Ja. Ich habe gestern von einer, nee, bleib mein Buch.
Ja, nein, bitte.
Was
hast du gestern gemacht?
Auf Instagram eine Künstlerin, der ich folge, die ein Reel gemacht hat über sozusagen heteronormative Beziehungen und was sind sozusagen die, kein Reel, die hat so Illustrationen gemacht.
Ja.
Julia Pustet heißt die auf Instagram, ist glaube ich eine Leipziger Künstlerin, die ich sehr toll finde. Und die hat einfach so Illustrationen gemacht, so was ist eigentlich der Kontext von heteronormativen Beziehungen. Und hast dann immer so, irgendwie der Freund, der ich liebe dich, weil du einer Implikation, du entsprichst einem Bild, was ich mir eingebildet habe, was du sein sollst. Und dann irgendwie nächstes Slide. Wenn dann die Liebe weggeht, dann fange ich an, dich irgendwie zu verbessern und dich zu ignorieren. Und dann hat er schon immer so ganz klein unten in der Ecke. Und dann musst du so sein oder so sein, Mutti. immer dieses Wort so, Mutter, weil sozusagen dieses männliche Eifern nach, sei mal wie meine Mutter. Und es war dann auch so, okay, ich habe gerade dieses Buch gelesen, Gelbe Monster, dann kriege ich diese Bilder von Julia Pustet in meinen Feed rein. Mhm. Und hatte so, also manchmal sind wir auch ganz schön erbärmlich. Es ist einfach so, aber als Menschen auch, nicht nur als Männer, sondern auch wir sind einfach auch alle, am Ende sind wir auch nur...
Menschen.
Würmer mit Emotionen in diesem Universum. So, ja. Und
wir wollen alle nur rausfinden, was wir eigentlich wirklich fühlen und wohin damit. Wir haben aus der Community zwei Nachrichten bekommen.
Okay.
Soll ich eine vorlesen und eine abspielen?
Lies einmal vor und spiel einmal ab.
Ich weiß nämlich, dass die wir zum Vorlesen bekommen haben, dass die nämlich auch darum ging, um dieses ganze Thema, wie die Person zu der Männlichkeit steht.
Schüchtert uns das eigentlich ein, dass wir nur zwei Nachrichten bekommen haben? Also
wir wissen ja nicht, dass es nur zwei waren. Es waren
tausende, zwei haben wir ausgewählt.
Ich habe die zwei besten ausgewählt. Eine ist von einem Kollegen. Das ist übrigens nicht, aber Fuck hat keine Geschichte.
Die Woche habe ich ein Reel gesehen mit einer Comedian. Das war auch sehr lustig. Sehr sympathische Frau. Ich weiß leider ihren Namen gerade nicht mehr. Und die hat mit einem anderen Comedian da gesessen und sie sollte raten, wie viel Tickets schon von der jeweiligen Venue in der Stadt verkauft ist. Und da hat sie so richtig geblamed, weil es waren immer nur so 15, 17 Karten verkauft, obwohl 300 Karten optional zu verkaufen. War sehr lustig.
So ist es auch bei uns.
Aber sie hat darüber gelacht und hat sich...
Ey, wir haben Spaß.
Ja, das ist richtig.
Los geht's.
Schön zwei Nachrichten, los geht's, ja.
Die Autorin schafft es so krass beim Lesen, mir auch eine Wut auf diesen Typen zu wecken. Lauch, Lappen, Hänger. Das sind ein paar der Begriffe, die mir während der Lektüre durch den Kopf gegangen sind. Und diese Wut mit einem Streich in den Sätzen und eine seltsame Art, des sich ertappt fühlens umzukehren. Wenn sich die Wut der Protagonistin in einen Gewaltausbruch verwandelt. Man muss weiterlesen, habe ich es in Rekordzeit verschlungen.
Interessant, in mir wehrt sich sofort, Lappenhänger, finde ich nicht richtig.
Weil es so wertend ihm gegenüber ist?
Ja, weil ich...
weil wir auch erarbeitet haben, dass auch er nur Opfer seiner Umstände
ist. Genau, also da ist sofort in mir so ein Instinkt gewesen, weiß ich nicht, ob ich ihn da jetzt in die Ecke stellen wollen
aber
würde.
Aber dieses sich ertappt fühlen, finde ich einen sehr soliden Punkt. Weil das habe ich beim Lesen öfter auch gedacht, dass ich so mich wie ertappt gefühlt habe, dass es in mir was getriggert hat, was ich gerade gelesen habe.
Ja, man, das Buch ist ein Spiegel und ich glaube, deswegen fand ich es auch so schlimm.
Ja,
und deswegen ist es gut. Deswegen wandert es in mein Regal.
100%.
Also selten, also... So sehr wie alle Polina unterhaltsam, toll, märchenhaft, wie auch immer.
Nein, da sind zwei Wetten, das ist Äpfel mit Birnen.
Äpfel mit Birnen stimmt, aber es ist beides Obst.
Ja.
Der kam relativ spontan.
Aber war gut.
Ja, irgendwie ja.
Hat mir gefallen.
Das ist so, ich weiß nicht, irgendwie ist es wächst growt gerade nochmal, mal wieder, wie immer, wenn wir miteinander reden. Mhm. Es ist schon ein sehr besonderes Buch.
Hätte
ich jetzt Bock auf eine Lesung mit ihr.
Ja, ich freue mich voll, wenn ihr sprecht vielleicht.
Ich hoffe, dass ihr auf meine E-Mail antwortet.
Ja, okay, zweite.
Hallo, liebes Buchclub-Team. Ich bedanke mich nochmal für den Gewinn von Gelbe Monster und lasse euch eine Rezension da. Ich habe den Roman sehr aufmerksam und gut durchlesen können, obwohl der Plot echt hart ist. Die umgekehrte Perspektive fand ich sehr interessant. Es geht ja um weibliche Gewalt und ich muss sagen, ich habe mich damit sehr wenig bis jetzt beschäftigt. Von daher war das ganz neu für mich. Charlie als Hauptfigur ist eine Anti-Heldin, wirklich unsympathisch. Aber doch spürt man ihre Zerrissenheit und neigt dazu, eine Art Verständnis zu entwickeln, fühlt sich dabei aber nicht gut. Sie hat einfach sehr starke Gefühle, aber es ist immer so eine Gratwanderung zwischen Verantwortungszuschreibung und Verständnis. Ja, die Sprache der Autorin hat mich echt überzeugt. Es war klar und gut lesbar, ohne Schnörkelei, ohne Fehltamtam. Das fand ich sehr angenehm, auch wenn der Plot selber, wie gesagt, schwer zu ertragen war. Ich fand die Charaktere sehr gut ausgestaltet. Auch, dass es keine klare Trennung zwischen was ist gut und was ist böse, wie definiert sich Gewalt, dass das alles so ein bisschen offen blieb, teilweise zumindest, hat mir gut gefallen. Als interessanteste Figur muss ich wirklich Ella nennen. So eine Freundin braucht doch jeder. Also die fand ich wirklich super, die Figur. Alles im Allen, wenn ich jetzt 5 Sterne vergeben würde, würde ich 4 vergeben. Den 1 Stern ziehe ich ab, weil mir ein bisschen Vorerfahrung der vor allem Hauptfigur Charlie fehlt. Also warum ist sie denn so? Was ist denn da vielleicht in Kindheit und Vergangenheit vorgefallen? Das fehlte mir ein ganz bisschen. Ansonsten ist es kein Buch, was man so schnell weglegt, und es wirkt auch lange nach.
Vielleicht sollten wir die jetzt so im Podcast einladen.
Wie toll war diese Rezension.
Die hat einfach zusammengefasst, was wir uns jetzt hier zu dritt mühevoll erarbeiten.
Wenn 44 Minuten arbeitet haben, hat sie ja was. Es reicht doch einfach, ihr zu folgen auf Instagram. Sie macht dann so.
Aber auch wie toll. Also auch nochmal auf den, weil das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns auch immer stellen. Wer ist denn eigentlich unser Lieblingscharakter? Oder mit wem wären wir gerne befreundet?
Keinem von denen.
Doch, Ella?
Nee, das ist mir
ich
auch.
Ich stimme komplett zu.
Nee, ich bin auch kein Fan von der. Ich finde diese überstigmatisierten, fröhlichen Personen, das habe ich noch. Das ist nicht mein Ding. Die Person gibt's nicht. Sag mir eine, also außer ich natürlich, aber sag mir eine deiner Freundinnen, die so ist, außer ich.
Ich werde es.
So wie Ella, also du meinst so ein gutes Wesen,
wo du nicht
immer
einmal
gut drauf ist.
Genau, aber die dann auch deutlich Grenzen zeigt und die trotzdem nicht hasst und so Sachen. Die dir Obhut dann gibt und alles drum und dran. Bitte sag mir eine Person, die so ist.
Ich habe das Gefühl, dass irgendwie meine Ex-Partnerinnen sind irgendwie alle so. Die können Grenzen setzen, die sind aber bieten einem Obhut an und sind irgendwie total.
Kannst du jetzt nicht einfach meine Theorie untermauern, das ist ja völlig.
Aber es hat sich auch erst mit 40, Mitte 20 war da natürlich große Ablehnung. Da möchte ich auf gar keinen Fall mit meiner Ex-Partnerin Zeit verbringen.
Aber ihr versteht, was ich meine. So überstigmatisierte Personen, die alles richtig machen, sind mir super skurril.
Also die sind natürlich alle total überzeichnet. Ich überlege gerade, ob aus der Selbsthilfegruppe Personen dabei sind,
die zwei Menschen, die diese Selbsthilfegruppe leiten, da hätte ich reinschlagen können. Nee, natürlich auch, wie passend mit Gewalt. Nee, das geht gar nicht. Die zwei machen mich super sauer.
Ja,
super sauer.
Aber das ist auch eine gute Sache aus dieser Rezension gerade. Stimmt, dass man dieses Spektrum an Gewalt durch diese Selbsthilfegruppe, das fand ich auch irgendwie.
Dass Ohrfeigen noch keine Gewalt ist. Oder was war denn nicht aus dem Moment, wo sie dachte, what?
Das ist das, wo ich den Knick reingemacht habe, wo sie diese Liste angelegt haben. Ja. Was ist, also Ohrfeigen, Beschimpfen, in den Schrank sperren.
Ja.
Und dieses in den Schrank sperren, so wie das da stand, wurde ganz anders, diese Vorstellung. Ich stelle mir gerade vor, irgendwie einen von euch beiden einfach als Strafe in den Schrank zu sperren. Erwachsene Menschen.
Voll Platzangst wird durchdrehen.
Ja, ich glaube, das ist Teil dieses.
Ich glaube, uns, die ohne Gewalt leben, ist gar nicht klar, wie groß dieses Spektrum ist, was dir jetzt passieren kann alles, gell?
Ich habe im Übrigen die Zahlen jetzt gefunden. Du hattest recht, Coco,
bitte.
Also nicht, dass ich da je dran gezweifelt hätte. Die Zahlen überraschen mich auch gerade. Also laut BKA Bundeslagebild 2024, veröffentlicht im November 2025, gab es 265.942 Opfer häuslicher Gewalt im Jahr 2024. Das ist schon mal eine krasse Zahl, finde ich. Davon 70% weiblich und knapp 30% männlich.
Ja, 30%. Also,
das überrascht mich jetzt wirklich, weil ich dachte, das ist dann so, weißt du, so 1,2%. So, weißt du, so eine ganz kleine Zahl, die da wieder
das ist. Das ist halt, weil wir alle denken, dass ihr als männlich gelesene Person uns halt körperlich überlegen seid. Das ist so dieses Selbstverständnis, wenn geprügelt wird, prügelt er Frauen, Kinder.
Das fand ich zum Beispiel auch total interessant an dem Buch, wie geprügelt wurde. Er wird ja die ganze Zeit, also dieser Valentin wird ja beschrieben als sehr groß, breites Kreuz, muskulös, wunderschöne Arme, wunderschöne Hände, sehr männlich wird er beschrieben. Und da gibt es eine Szene, die mich auch wahnsinnig berührt hat. Der erste Gewaltausbruch ist, wo sie ihren Kopf runter. Sie packt ihm ins Haar und drückt einfach seinen Kopf nach unten. Mehr ist erstmal nicht. Einfach so kurz vorm Boden stoppt sie. Und das hat mich so auch so bewegt, weil er ja wirklich körperlich überlegen ist. Er hätte einfach sich rauswinden können aus diesem Griff in sein Haar. So.
Was aber finde ich ihn. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber es macht ihn fast sympathisch, dass er halt nicht sofort den Reflex hat, sich körperlich zu wehren.
Ich glaube,
ne?
Ich wäre auch so. Ich glaube, ich würde in so eine Stasis, wie wahrscheinlich auch, also vielleicht ist das Geschlechter, ist eine Annahme, weiß ich nicht, also auch hier weiß ich nicht, habe ich mich nicht beschäftigt mit, aber ich glaube, diese Starre, die einsetzt, wenn Gewalt von einer Person kommt, die du liebst oder die dir nahe ist, da kannst du wahrscheinlich in so eine Art Starre verfallen. Und so hier Fight and Flight. Dieses Kämpfen oder Wegrennen.
Right, oh.
Ja. Fight or Flight, genau. Mhm. Und dann hast du dieses, das passiert von deinem Partner oder Partnerin und dann bist du so, was soll ich tun?
Mhm. Ich überlege wirklich, ob ich mal, weil man hat ja, man lebt ja jetzt, wie viele Jahre führe ich schon Beziehungen? Über 20. Und dann, ich versuche zu überlegen, war mal eine Situation, die man so verklärt, wie man als so MeToo aufkam, war ja so, ab wann ist sexueller Übergriff? Und dann habe ich mir so überlegt, ist mir so, natürlich ist mir das auch passiert, aber nicht so in dem Präsenten, dass ich vergewaltigt wurde oder irgendwas. Aber in Nuancen passiert das jeder Frau. Und ich versuche, aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, Gewalt, ohne dass ich jetzt zum Beispiel im, wir reden ja offen, im sexuellen Kontext vielleicht auch drum gebeten hätte oder dass das in...
Ist aber immer noch ein Podcast, ne? Wir reden zwar offen, aber du weißt, es wird aufgezeichnet für alle, ne?
Ja, das ist völlig in Ordnung. Also, dass man sexuell frei lebt und das ist verschiedene...
Formen von
Sexualität. War dir das nicht klar? Entschuldigung.
Nein, bitte, bitte.
Also, wenn es nicht erbeten ist oder nicht im Konsens passiert... Muss ich wirklich sagen, ist es mir, glaube ich, wirklich nicht passiert, dass mir auch noch nicht mal, dass mich jemand grob am Arm gefasst hätte oder so irgendwas. Das gab es auch von Eltern nicht. Selbst, ich habe ja einen älteren großen Bruder und eine Zwillingsschwester und selbst der große Bruder, um Gottes Willen, niemals haben wir uns geprügelt oder noch nicht mal geschubst, also...
Ja.
Das ist echt von meiner Welt nicht existent.
Da haben wir, glaube ich, ohne Luca zu fragen, also du schüttelst auch den Kopf, wir haben dann das große Glück und das große Privileg, dass wir eben gewaltfrei aufgewachsen sind. Ich glaube, die einzige gewaltvolle Geschichte, die in meinem gesamten Leben existiert ist, ich habe meinen Bruder mal geschubst.
Ach, ich habe gelogen. Meine Schwester hat mal meinem Bruder den Mittelfuß gebrochen. So, jetzt haben wir es. Okay. Im Schwimmbad lag sie, sie haut ihm so aus Spaß auf den Fuß und dann war der Mittelfuß gebrochen. Da waren wir 3 Jahre alt gefühlt. Entschuldige bitte, ja?
Ich habe meinem Bruder Gras in den Mund gesteckt und gesagt, das ist Giftgras.
Also Geschwister, da will ich auch nicht drüber reden.
Und dann hat mein Bruder ganz toll geweint, weil er dachte, er muss jetzt sterben. Da war er vielleicht so 5, würde ich sagen.
Ja, nee, Geschwister.
Wie alt warst du denn da?
Na, 5 plus 6, 11.
Oh. Und das war aber schon echt ein perfider Witz.
Giftgras! Ja. Ah, das Gift. Ich weiß auch noch die Wiese, das ist bei Wiepersdorf, bei diesem Schloss, diesem Künstlerschloss, so eine Wiese. Ich habe das noch komplett im Kopf. Es war so eine saftige Frühsommerwiese. Und dann, ich glaube, es war ein Osterspaziergang. Und dann habe ich irgendwie meinen Bruder geschubst. Ja. Und das ist, guck mal, wie lange das in meinem Kopf ist.
Ja. Hast du dich dafür entschuldigt?
Ich glaube, ja, ich habe mich wirklich dafür entschuldigt. Nee, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, ich habe mich entschuldigt.
Ja, wenn es so präsent ist, wirst du dich.
Berti, an dieser Stelle.
Entschuldigung.
Es tut mir leid.
Oh.
Es gibt kein Giftgras.
Es gibt giftiges Gras, bestimmt. Aber nicht in Wiepersdorf.
Ja. Ja, krass. Aber ich muss auch wieder sagen, über ein Buch reden macht wirklich sehr viel mehr Perspektiven auf.
Mhm.
Und was ich auch leider sagen muss, ich finde das Cover unterirdisch.
Wirklich?
Ich wollte nämlich jetzt, ich habe noch 2 Fragen. Die eine Frage betrifft das Cover, das Cover und den Titel ein bisschen, weil ich mich gefragt habe, wie wählt man eigentlich Titel aus und findet ihr Gelbe Monster als Titel gut für das Buch?
Finde ich total interessant. Ich weiß ja, wisst ihr noch warum?
Ja. Gelbe Monster wird 2-mal im Buch erwähnt.
Ja.
Habe ich nicht gezählt, weil ich dachte, warum heißt das Gelbe Monster das Buch? Und ich habe es trotzdem nicht ganz gecheckt. Monster ja, aber warum gelb?
Die Tapete.
Achso, Tapete, weil das ist doch das Muster auf der Tapete.
Ja. Ach, das sind...
That's it.
Das, was aussieht wie gelbe Monster. Und dann habe ich überlegt, ob die Tapete sowas ist, der stille Beobachter von häuslicher Gewalt.
Überinterpretation ist unser neues Hobby.
Tapete guckt zu. So, Also ich habe auch nicht verstanden, warum es Gelbe Monster heißt. Ich fand es einen schönen...
Cover?
Ich fand das Buch ganz angenehm. Also das ist ja, warte, wie heißt diese? Das ist ja kein HC, sondern das ist Papp. Wie heißt denn diese Variante des Buchs?
Ich bin keine Buchhändlerin, keine Ahnung.
Es hat keinen Schutzumschlag und es hat eine sehr gute Länge von unter 200 Seiten. Achso, ich wollte noch was sagen. Jetzt werden wir durcheinander. Zu der Sprache von der Leserin.
Ja.
Ich hatte auch große Novellengefühle. Das war so wie eine Novelle. Also du kriegst keine Exposition, du kriegst kein, irgendwie, wie das Ding ausgeht am Ende. So, das ist einfach, du wirst in die Geschichte reingeschmissen. Mhm. Also ich würde es auch eher als Novelle lesen als Roman.
Und offenes Ende. Und jeder kann sich ja seinen Teil dabei denken.
Kann er?
Naja, soll ich sagen, was passiert? Nein, sage ich natürlich nicht, aber...
Ach so.
Also natürlich,
natürlich.
We all know.
Ja. Ja, aber auch das habe ich sogar erlebt.
Ich auch.
Diese furchtbaren, schlimmsten Beziehungen. Dann
ich auch.
Vierteljahr später,
wieder
nachts um 2.
Kurz, hast du Bock vorbeizukommen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Geht nur um Sex. Ja, genau.
Ja.
Liebe hat nichts mit Hoffnung zu tun.
Das ist so lustig, dass du das die ganze Zeit sagst, weil ich habe die ganze Zeit in meinem Kopf diesen...
Liebe hat mit Hoffnung zu tun.
Ja, ich habe die ganze Zeit diesen Satz von Pippolina im Kopf, wo der eigentlich sagt, ja, am Ende ist Liebe nur Hoffnung.
Das ist, wenn Liebe existiert. Wenn du hoffst, dass Liebe eintritt, dann existiert da keine Hoffnung.
Ich überlege, ob ich
hier
so passende Musik dafür habe.
Ja, mach was ganz melodramatisches.
Das ist ganz richtige diebes Gefühl. Nein, weil... Also, ja,
verstehst du, wenn, Liebe, Ende, wenn ja. reine Liebe da ist, dann ja. bestätige ich, dass das das Hoffnungsvollste und Schönste der Welt ist. Ist Liebe nicht da oder versucht ans Leben zu kommen oder versuchst, jemanden in die Liebe zu treiben, existiert keine Hoffnung da drin.
Ja, und wer treibt von den beiden? Sie. Weiß und er will nicht. Einfach doch am Ende nur nicht alleine sein.
Ja, aber das ist ja total, und besonders das, also das ist ja ein so krass, auch das hat Julia Pustet lustig gemacht in ihrem Post, dass dieses bloß nicht alleine sein, ich habe Angst vor Einsamkeit, das treibt ja unabhängig vom Geschlecht Menschen wahnsinnig zusammen und hält sie zusammen. Diese Angst in dieser Zeit und in dieser Welt, in der wir leben, alleine zu sein. Wenn wir ehrlich sind, war ja das Leben für Menschen irgendwie noch nie cool. Es ist ja immer alles anstrengend, es ist immer alles furchtbar. Und dann hält man es zu zweit vielleicht besser aus und erträgt irgendwie Dinge.
Ich möchte nochmal revidieren.
Um so richtig pessimistisch hier reinzuknallen.
Ja, voll. Ich möchte aber nochmal revidieren. Du hast ja vorhin gesagt, die zwei haben sich nicht geliebt und wir beide haben gesagt, doch, voll. Ich glaube, er liebt die gar nicht.
Nee, voll. Genau. Klick, 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 klick.
Also du glaubst, er liebt sie?
Nein, 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 glaube ich nicht. Ich glaube, dass beide sich nicht lieben, weil ich glaube nämlich, er war noch gar nicht bereit für eine Beziehung, weil er ist ja zu ihr gekommen aus Schmerz.
Ja.
Also er wollte, glaube ich, in dem Moment einfach nur nicht allein sein, weil er hat ja offensichtlich krass Liebeskummer, weil er nicht mehr mit seiner tollen Freundin da zusammen ist.
Aber
ja.
das hat er doch so erwählt, oder? Hat er sie nicht...
Er hat sie doch
Ich glaube, er hat sie doch betrogen und sie hat ihn dann verlassen. Also er hat sie doch betrogen mit Charlie.
War das nicht mit dieser Aufzugssache?
Nee, er hat sich getrennt und ist dann, darf ich zu dir kommen? Wir haben uns getrennt. Darf ich zu dir kommen? Das habe ich noch ganz frisch im Kopf.
Ja, aber ich glaube, dass er sie betrogen hat.
Aber ich glaube, sie
in
haben
der
trotzdem...
Mit der Aufzugs...
Aber sie haben trotzdem... Hat er sich dann von ihr getrennt? So, er hat dann gesagt, weil er sie,
aber müsste man jetzt
egal,
mal,
das ist,
aber genau, er war noch gar nicht bereit für eine Beziehung, das heißt, ich glaube, er hat nur quasi eine Lücke füllen wollen oder dieses Loch in sich füllen wollen mit Charlie und Charlie hat einfach ganz viel Trauma in sich und hat jemanden unbedingt gebraucht, der liebt und dafür war Valentin, hat gar nicht die Kapazität zu lieben gehabt.
Wir fassen zusammen dieses Buch dieses Buch ist ein wahnsinnig intelligentes Spektrum.
Man kann sich super drüber unterhalten.
Deshalb hat niemand geliebt am Ende. Da war eine Abhängigkeit. Die haben sich einfach abhängig voneinander gemacht. Und das war gar keine Liebe, weil da war ja gar kein Glück.
Ist nicht ganz oft das auch so? Also dass eine Form von Abhängigkeit auch zu einer Form von Liebe oder was du meinst, er war noch gar nicht bereit für Liebe. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt nicht diesen Nukleuszustand von Liebe, den gibt es einfach
aber
nicht.
Aber ist nicht echte Liebe, dass man eigentlich nicht abhängig von einer anderen Person ist, sondern dass man die Person gern bei sich hat, aber sie nicht braucht? Also ich bin nicht abhängig von dir.
Auf dem Papier
dir,
ist das geil.
Aber ich
auf dem Papier ist es eine super Beschreibung von Liebe. So, ich liebe die Person, aber ich brauche sie nicht.
Jetzt kommt hier der richtig abgewichste Ü-40-Jährige gegen die angefangen, noch hoffnungsvolle
das ist meine Definition von Liebe. Also ich glaube, ich bin da aus. Ich brauche niemanden in meinem Leben, aber... Ich will sie dann in meinem Leben haben, aber
Liebe ist für mich, also jetzt um richtig mal,
ja,
was
das finde
meine,
ich schön. Ja, sag
Liebe
mal.
Ist für mich, keine Angst zu haben. Mehr nicht.
Ja,
ich fühle mich so sicher, dass ich wirklich keine Angst mehr habe vor nichts.
Ja.
Weil die andere was...
Weil die da ist, weil die mich im Notfall beschützt oder ich sie auch beschützen kann. Weil sie irgendwie sagt, wein ruhig oder weil sie sagt, ich bring dir irgendwie Physalis mit. Oder
was ich dir jetzt mal ein Kompliment aussprechen will. Also ich liebe dich ja sowieso, das wissen wir ja. Aber, und wenn das zu privat ist, schneidest du es bitte raus. Dann tut es mir leid, liebe Hörer, ich sage jetzt was wirklich Schönes. Das fällt mir bei dir extrem auf. Wenn ich dich frage, willst du irgendwas, holst du immer deine Partnerin mit rein. Du sagst dann sofort, ich brauche nichts, aber vielleicht... Und das finde ich an dir sehr auffällig positiv. Du hast immer, immer, immer deine Partnerin. Du inkludierst die immer, egal was ich sage.
Aber
das ist ein Grund. Ich möchte dir dieses, bitte nimm es an.
Ich nehme es.
Was ist denn Liebe für dich, Karin? Sie ja so ein Liebe ist für mich sozusagen.
Ich fühle das schon sehr mit der Angst, auch so, dass man, ja, Liebe, das hat für mich ganz viel, das ist so abgedroschen, aber ich liebe ihre heterosexuell. Beziehungsweise, also sag ich jetzt mal eher, der muss mir eine Sicherheit, eine Angstfreiheit und ganz viel Spaß. Ich muss einfach viel lachen können. Und ich finde immer, also das Internet ist nicht echt, das wissen wir alle, aber wenn man so Pärchen sieht, die so Freundinnen sind, die miteinander lachen, das ist für mich nonplusultra. Also,
was nur geht, wenn du keine Angst hast.
Genau.
So, also das
Good
ist so.
Point, ja.
Ja.
Also ich finde es nichts schlimmer, als wenn ich Pärchen am Tisch sitzen sehe, die nicht miteinander reden. Was nicht heißt, dass man nicht miteinander schweigen kann, sondern man kennt ja diese verachtende Stille am Tisch von Pärchen. Wir müssen essen gehen, aber wir wissen, wir haben keinen Bock. Dann lasst's bleiben. So, das ist... Das kann
und das sieht man so oft. Und das sieht man sieht ja so viel und man sieht es wirklich, also ich will jetzt nicht judgen, auf gar keinen Fall, aber das zeigt uns, das, was wir in diesem Buch hier lesen, ist nicht so ungewöhnlich.
Jede kann 100% in irgendeiner Art und Weise.
Und deswegen tut dieses Buch auch so weh.
Ja.
Deswegen schmerzt es so.
Genau, so ein Spiegel.
Ja.
Vielleicht muss ich schon wieder den Anfang revidieren, weil ich bin ja, wie ihr gemerkt habt, eher so, boah, nee, weiß nicht, ist nicht mein Buch, wer hätte ich eine Buchhandlung, wer wird es da nicht stehen? Es würde jetzt wahrscheinlich am Ende dieses Gesprächs da stehen. Aber ich würde es auch da nicht für jeden, gell? Und jede.
Ja. Es ist, genau. Das war jetzt meine Frage, die ich euch beiden auf jeden Fall auch noch stellen wollen würde. Nachdem wir uns hier alle so offenbart haben, so privat, gehen wir wieder zurück zur Wirklichkeit, zu anderen. Wem würdet ihr dieses Buch empfehlen?
Männern.
Das ist mir zu einfach als Antwort.
Oh, würdest du nicht Männer sagen?
Was ist denn das auch für eine Antwort? 50% der möglichen Leserschaft empfehle ich dieses Buch. Das bitte etwas präziser.
Ich habe mir die Frage auch aufgeschrieben, wem ich es empfehlen würde, habe sie für mich aber nicht vergessen zu beantworten in meinem Kopf.
Jungen Menschen, wie deiner Nichte, wenn sie groß genug ist?
Ja, junge Menschen ist eine sehr gute Antwort.
Jungen Menschen, damit die checken, wie Beziehung laufen kann?
Als wenn ich jetzt Buchhändler wäre, und eine Mutter oder ein Vater fragt mich, mein Kind wird 14, ist ein Mädchen oder ein Junge, spielt keine Rolle, was würden Sie mir empfehlen? Da würde ich dann zum folgenden Satz sagen, na, wahrscheinlich will Ihr Kind Iron Flame Teil 4 lesen, aber bringen Sie ihr dieses Buch mit oder ihm.
Stimmt, voll. Ja.
Würde das Kind das lesen?
Wenn dann die Eltern würden dann wahrscheinlich mich falsch wiedergeben, das soll sowas wie Iron Flame sein. Und dann würden sie es lesen. Und dann warten die Kinder die ganze Zeit darauf, wann kommt denn jetzt der Drache?
Ja.
Mit dem Sixpack.
Ja, die Monster in der Wand. Ja,
genau. Alter, das sind 40, mir läuft so der Schweiß bei dieser Aufzeichnung. Es ist so heiß in diesem Raum.
Das ist warm, ja. Aber das ist, weil wir uns jetzt schon wieder so in Rage geredet haben.
Ja.
Also ich würde sagen, 14-Jährigen und uns. Also ich hätte es, glaube ich, wenn ich es gelesen hätte, hätte ich es euch beiden empfohlen.
Ja, also, ja, mir auch.
Ja, dir auch. Weil ich ja falsch gedacht, Buchclub, super.
Also es ist ein super Buchclub. Und deshalb fand ich es auch so gut, ich habe es gelesen. Ich wusste so, darüber will ich sprechen, darüber will ich mit euch sprechen.
Aber Menschen sein, die sehr offen sind. Das sind wir drei, ja, weil wir offensichtlich ausblenden, dass uns irgendwer zuhört. Aber
das ist so schlimm.
Es ist so schlimm. Da musst du schon sehr bereit sein zu scheren, was in dir zu Beziehung vorgeht. Weil wer sagt denn gerne, ja, okay, ich war auch mal im narzisstischen Modus und ich war in so einer toxischen Beziehung und...
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach wieder so ein Buch, was jeder für sich dann lesen kann, weil es muss ja gar nicht sein, dass man selbst narzisstisch oder sowas ist, aber einfach, dass man, wenn man jemanden wirklich sehr gerne hat oder in so einer Beziehung ist, dass man einfach ganz viele Dinge ausblendet und dass man das erste Mal auf so eine Beziehung, und wir haben ja zu Charlie und Valentin keine freundschaftliche Bindung, man liest das und denkt sich so, ich würde dir so gerne sagen, du bist gerade so blind vor Liebe, du musst raus da, das macht dich kaputt, warum
dann bist
gehst du
Ella.
Nicht...
Hat sie ja gesagt, sie wäre Ella.
Ich wäre Ella.
Dann bist du wirklich Ella.
Voll, und das habe ich die ganze Zeit gedacht. Und dann dachte ich mir so, wie oft das vielleicht auch meine Freunde dachten in Konstrukten. Und sie dachten, oh.
Aber bei meinen Beziehungen, bei allen.
Ja, vielleicht bist du auch die Ella des Büros.
Ich würde es lieben.
Vielleicht bin ich einfach das Problem
in Beziehung.
Ihr dürft
immer bei mir wohnen, alle, wenn ihr wollt.
Gelbe Monster hat diesen Buchclub zerstört, die Firma aber weiter nach vorne gebracht. Coco völlig neues Leben gelebt durch Gelbe Monster.
Ja. Ihr könnt alle mal bei mir auf der Couch schlafen. Ich habe nur meine Couch steht auch in meinem Zimmer. Also würden wir uns halt ein Zimmer teilen.
Guten Nacht, Luca. Guten Nacht, Coco.
Ich finde aber schon, also jede für sich lesen dieses Buch, dann hätte es mir nichts gegeben. Ich hätte es verschwinden lassen.
Ich auch.
Jetzt, wo wir reden, würde ich sagen...
Ich habe für mich danach auch aufgeschrieben, es halt nicht nach, aber ich freue mich auf das Gespräch mit euch danach. Also es ist nicht so ein Buch, was das fehlt mir auch gerade, weil das so quasi Full Circle Moment zur Leseflaute. Mir fehlt gerade wieder so ein Buch, was so richtig nachhalt.
Anton und Alma.
Ja, wo ich danach so inspiriert bin und denke, ich
lese Anton und Alma.
Okay, I will do.
Also ich finde dieses Buch sehr nachhaltig, weil es ja auch im Prinzip eine Variante von Jim ist.
Da komme ich ja bis heute noch nicht drauf klar, dass das so abhypst.
Weil ja auch wir hier wieder mit den Mitteln des Horrors gearbeitet wird. Also das ist ja auch ein Thriller. Wir lesen ja einen Psychothriller als Buch. Also deswegen, das ist wirklich, also ich werde oft an das Gefühl, also ich liebe ja Horrorfilme, weil ich so viel Angst habe. Mhm. Und ich liebe dieses Buch, oder liebe es zu viel, ich mag dieses Buch sehr, weil ich so viel gefühlt habe. Und das schaffen ja so wenig Bücher, dass man was fühlt. Und deswegen ist das einfach wirklich schon, spielt weit vorne mit dieses Jahr.
Ich habe echt auch viel gefühlt, das stimmt schon.
Nee.
Gut, ich werde euch davon, also dann, gut.
Ich habe auch recht viele Rezensionen gelesen und mir so Reels angeguckt. Weil ich auch sie natürlich im Internet finden wollte. Aber sie existierte offensichtlich im Internet nicht, was ich sehr interessant finde.
Ich glaube, sie hat einen Instagram-Account, nee, oder nicht?
Sie hat kein, ich habe auch nach ihrem...
Ich habe ein Reel gesehen vom Verlag, da ist sie irgendwie in so einem Späti-Kiosk-Ding.
Stimmt, das habe ich auch gesehen.
Und ansonsten habe ich sie überhaupt nicht in Erscheinung treten sehen. Was, ich bin nicht das Ende des Internets, ich habe nicht alles, ich habe nicht jede Seite gesehen. Was wollte ich sagen?
Sie hat immer noch nicht geantwortet. Ich habe nochmal geguckt.
An welche E-Mail-Adresse hast du denn geschrieben?
An ihre. Ich habe von der Agentur. Von der Agentur. Wir sind beide bei Graf und Graf.
Ich dachte schon so einfach so randomly irgendwie von ihrer Webseite. Hat sie eine Webseite? Als Autorin?
Hoffentlich können wir auf jeden Fall mit ihr sprechen, weil ich glaube,
ja, das ist
auch wirklich toll. Vielleicht hört eine Freundin oder ein Freund von dir diesen Podcast, um dich darüber zu informieren, was wir besprochen haben. Mhm. Lieber Freund oder lieber Freundin von Clara, sagt ihr doch bitte Bescheid, dass ich wirklich, oder vielleicht sogar wir, also wir können die Runde auch öffnen, wirklich ein ausgesprochen großes Interesse habe, ein Interview mit dir zu führen.
Weil ich finde, wir nehmen ja dieses Buch dann schon auch auseinander. Mhm. Aber es ist trotzdem ja ein sehr besonderes Buch und man sieht, man merkt ja auch, wie viel Arbeit da reingeflossen ist,
ja,
wie durchdacht das einfach ist.
Die haben sehr viel über Beziehungen nachgedacht.
Und wir jetzt auch. Und, ich gehe jetzt nach Hause und kann nicht schlafen. Was lesen wir als nächstes?
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Also
ne?
Stimmt, wir gehen jetzt langsam dem Ende zu. Ich halte es natürlich gleich singen.
Willst du Rap machen?
Was lesen wir als nächstes? Ja.
Ja, erstmal, was nimmst du mit nach Japan?
Habe ich vergessen. Okay. Ich wollte eigentlich eine große Liste.
40 Grad.
Also, ist einfach wirklich, diese Hitze ist unerträglich. Also ich nehme auf jeden Fall Dan Simmons, diese Hyperion-Geschichte mit. Das sind irgendwie 4000 Seiten, keine Ahnung, ob ich überhaupt was davon lesen werde, ob ich was schaffen werde. Ich werde Lukas Rietschel endlich mitnehmen. Rietschel heißt er, ne? Den wir lesen wollten im Club.
Das ist Sandnitz?
Sandnitz, genau. Mhm. Ich werde mitnehmen Quert und vor allen Dingen
als Buch oder
meine
als
Partnerin, mit der ich natürlich auch über dieses Buch Gelbe Monster diskutiert habe. Und ich meinte so, ich glaube, das ist die Hardcore-Version von Ruth Maria Thomas.
Lustig, dass du sagst, auf keinen Fall.
Und deswegen werde ich jetzt Ruth Maria Thomas Buch lesen, nämlich
das Neue.
Das Alte.
Die schönste Version?
Die schönste Version.
Aber das hast du schon gelesen,
oder? Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Echt? Ich dachte, wir haben uns darüber unterhalten.
Da bin ich gespannt. Du hast es natürlich gelesen. Ja. Ich hab's.
Ich warte so, ich bin ganz gespannt auf ihr neues Buch. Das kommt
ich
ja
hab's schon gelesen.
Echt? Oh, ich will es unbedingt auch lesen.
Um kurz anzugeben, ich habe die Kampagne dazu gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Okay.
Herzlichen Glückwunsch.
Sie ist so toll. Ich fand, also die schönste Version fand ich ein sehr besonderes Buch.
Aber kurz noch, schönste Version. Mhm. Ist ja wohl das krassere Gewaltbuch als Gelbe Monster.
100%. Also kann man
aber
nicht vergleichen.
Aber ist man auch, fühlt man sich da auch so wie bei diesem Buch?
Schlimmer.
So okay.
Das ist richtig krass.
Viel schlimmer.
Dann werde ich, also das nehme ich zum Beispiel nach Japan mit und ich werde bestimmt auch ein oder zwei Japaner lesen oder Japanerin. Nee, ich glaube, es ist ein Japaner. Ich werde noch hier dieses The Ring nochmal weiterlesen und so, habe ich erzählt letztes Mal.
Das neue Buch von Ruth Maria Thomas, Die zweitgrößte Liebe heißt es, geht um soziale Unterschiede, auch auf finanzieller Ebene, in Paarbeziehungen.
Also ich hätte jetzt gesagt, wollen wir es nicht einfach vorschlagen, aber Leute, ich habe ja gesagt, ich kann diese Problematisierung nicht mehr.
Ich wollte es vorschlagen, aber es kommt erst am 30. oder 31.07. raus, also wir würden es nicht mehr für den Juli schaffen. Sonst hätte ich es vorgeschlagen, natürlich.
Ich glaube auch, es ist zu spät. Lies erstmal was anderes. Ich glaube, du bist
im Juli müssten wir, glaube ich, eine Sonderfolge machen, weil ich bin in Japan und ich will diesen Podcast nur machen, wenn wir wirklich in einem Raum sitzen. Ich will nicht remote.
Dann machen wir doch eine Sonderfolge zu Regenroman. Dann lese ich es nämlich jetzt. Und die können wir ja nicht. Ach so, nee, aber die willst du wahrscheinlich dann auch.
Darf ich auch hier sitzen? Okay, wir lesen im Juli den Regenroman und wir nehmen die Folge auf 1. Oktober, Augustwoche, wo ich frei habe.
Aber ich bestehe drauf, wirklich, sonst spiele ich hier nicht mehr mit, dass wir alle Anton und Alma lesen.
Ja, ich willst du auf die Liste setzen? Einfach Anton und Alma.
Kommt aber halt auch erst im, wirklich.
Das geht natürlich auch nicht. Was wir nicht
sprechen, ne?
Wisst ihr was? Ich mache mal den billigsten Trick. Ich gucke mal auf die Spiegel-Bestsellerliste.
Nee. Wir lesen auch nichts von der Spiegel. Von der Spiegel-Bestsellerliste.
Dann macht ihr mal die Vorschläge.
Also ich dachte, also ich habe zwei Gedanken in meinem Kopf, die sind ganz unterschiedlich gewesen. Dann dachte ich erst so, sollen wir wieder so ein BookTok-Buch lesen, was gerade jeder liest und was so ein leichter Sommer. Ja.
Mann! Yesterday ist das Tradwife-Buch, ne? Was unser geschätzter Kollege Samuel Benke doof fand, glaube ich, oder mittelmäßig fand.
Ah, fand er?
Ja, mittelmäßig. Er meinte, fand es sowieso.
Es hat halt, also es liest halt gerade jeder und es ist halt so all over the place in BookTok. Dann dachte ich so, lesen wir das. Und mein zweiter Gedanke war, oder will ich nicht im Buchclub mal wieder sowas richtig krass lesen? Und dann dachte ich so, ich habe ein Buch von Han Kang gelesen und ich habe aber noch nicht Menschenwerk gelesen. Ich habe damals das andere von ihr gelesen.
Boah, da muss eine Psychologin mit im Raum sein, wenn wir über Menschenwerk reden.
Hast du es gelesen?
Ja, ich habe alles von Han Kang gelesen. Aber das halt
dann los, das will ich lesen, dann packen wir es auf die Liste.
Du hast auch noch nichts von Han Kang gelesen.
Nein,
aber wollen wir dann ihn anfangen mit Menschenwerk anfangen lassen? Weil eigentlich müsste man ja meiner Meinung nach mit Vegetariern einsteigen.
Ja, ich hab die Vegetarierin gelesen. Das war
aber
lass uns
ein aktuelles Buch nehmen, weil das gefällt mir mal.
Das ist nicht aktuell.
Nee, aber das, was von ihr aktuell ist.
Nix.
Es gibt, glaube ich, kein aktuelles
Buch. Das blaue, griechisch, blau, blau.
Dann nehmen wir die Vegetarierin, weil das habe ich, glaube ich, sogar zu Hause. Wie der Berliner sagen würde, zu Hause zu liegen.
Oh, ich kann das nicht nochmal lesen.
Nee, ich glaube auch nicht. Bin ich auch nicht dabei.
Ich war kein Fan.
Ah, richtige Uneinigkeit heute. Finde ich gut.
Das erste Mal.
Also Vegetarier bin ich auch raus.
Aber Menschenwerk fandest du besser?
Nee, ich finde die alle grandios, aber das ist halt, um ehrlich zu sein, das ist ja schon fast ein Classic.
Ja, genau deshalb. Deshalb habe ich in diesen zwei Schienen gedacht, dachte so, sollen wir mal wieder so ein Classic lesen?
Und Yesterday.
Oder sollen wir so
okay,
ein
dann machen wir, dann nehmen wir Yesterday.
Nein, das gibt's nur auf Englisch. Ich will kein Englisch.
Nein, lesen. Weil das gibt's auf Deutsch, bei Heine erschienen.
Ah, wirklich?
Ja.
Oh, guck mal, deswegen bin ich keine Buchhändlerin mehr.
Yesterday?
Das ist viel zu gehypt.
Ey, wir haben auch recherchiert schon über Tradwives und wir kennen uns aus mit evangelikalen Christen und ich habe richtig Bock, dass irgendwie Liebe zur Bibel sich darüber aufregt oder ein Gollern irgendwelche Tweets macht.
Außerdem wollen wir, dass alle Leute von BookTok uns folgen.
Ach so.
Ja, damit sie sich Folgen anhören können, die dann, weißt du, so.
Wo wir einfach nur über unsere eigenen Beziehungen wie so eine Therapie sagen.
Also ich sage Yesterday. Mein Vorschlag ist Yesterday.
Dann ist meiner davon, damit ich ein bisschen so sophisticated wirke, ist natürlich Menschenwerk von Ankang.
Ah nee, nimm du mal Yesterday.
Okay, ich nehme Yesterday. Die gar keinen Bock darauf hat. Okay.
Ich möchte unserem tollen Kollegen Marlon folgen. Darauf habe ich richtig Bock. Ich möchte gern den neuen Dan Brown-Roman nominieren.
Echt?
Ja. Oh. Ich habe noch nie ein Buch von Dan Brown gelesen.
Aber Marlon war richtig.
War richtig begeistert. Er sagt,
ich glaube, mein Schwager, das ist das erste Buch, was er in seinem Leben gelesen hat. Er hat es gelesen, glaube ich, gerade. Das ist auch so ein dickes Ding, ne?
So ein dickes Ding, genau.
Oh, nö.
Und es gibt so, ich habe so alter Egos gebaut für partnerschaftliche Witzgespräche. Eine alter Ego heißt Paige Turner.
Lustig.
Genau, also wie Paige der Vorname und Turner der Nachname. Und dazu gibt es natürlich einen Gegenpart, der heißt Cliff Hanger.
So. Ist dir sehr langweilig eigentlich, zum Beispiel. Ja.
Und ich glaube, dass dieses Buch von Dan Brown ein sogenannter Page-Turner mit sehr vielen Cliffhangern ist. Und ich würde, geil wie, ich meine, das Publikum entscheidet ja.
Ja, dann lesen wir erst hier, ich sag's wie es ist.
Dan Brown, ich weiß gar nicht, wie es heißt, das Buch, noch nie von dem Buch gelesen.
Nee.
Es entspricht meinem Wunsch. Ich darf vorschlagen, was ich will.
Und dann also, wir können ja jetzt schon mal sagen, dass die Folge dann in der ersten Augustwoche erst aufgenommen wird, wo wir über Yesterday auf jeden Fall sprechen werden, weil das Buch wird gewählt.
So geil. liebe Hörer, wenn ihr was Einfaches für den Sommer wollt, Dan Brown.
Nein, ich würde lieber Menschen weglesen, aber...
Nein,
also,
die ganze Runde voll schlecht.
Das Allerbeste, es ist ein eigenes Format, wir streiten uns, welches Buch wird als nächstes gelesen.
Nee, finde ich alles schlecht. Sag ich euch, wie es ist. Können wir das nicht von der Community entscheiden lassen?
Ja, macht sie am Ende eh.
Nee. Nicht das aus den drei, sondern die sollen...
Wir können ja... Wie sollen das gehen? Ja,
na, in die Kommentare.
Stimmt, wir haben ja nur zwei Hörerinnen. Die können dann einfach mitentscheiden.
Meine Schwester hört auch. Mimo, bitte.
Meine Mama auch.
Vier. Nee, dann müssen wir ein Tool bauen.
Oh. Ja. Nee,
wo die dann so reinschreiben. Und dann müssen wir da die Quersumme aus allen genannten. Und dann müssen wir die nochmal zur Auswahl stellen. Wir können aber es so machen. Die Frau, die uns eine Sprache geschickt hat, darf exklusiv,
oha,
und das ist der Aufruf an alle, die jetzt uns dann in Zukunft Sprachis bitte zu schicken, kann entscheiden, ihre Wildcard. Sozusagen, sie kann reingeben, das Buch müsst ihr lesen.
Okay, ich schreibe ihr das direkt gleich.
Sehr gut. Super. Machen wir das so. Dann haben wir vier.
Ja. Und dann, ja, das machen wir ja eh erst nächste Woche, nachdem die Folge draußen ist. Dann können wir ja schon mal gucken, was die Leute so zurück sagen. Und dann nehmen wir nämlich in der ersten Augustwoche, wir lesen natürlich das Buch, was wir dann ausgewählt haben. Und wir nehmen eine Zusatzfolge zu Regenroman auf.
Sehr gut. Da freue ich mich auf die Ringroman-Freude.
Oh ja, ich auch. So, das wird
ja, jetzt habe ich bin ganz aufgeregt. Es
liegt seit, also ich als großer Karin Duwe-Fan, es liegt ja seit Jahren bei mir zu Hause eingeschweißt, die HC-Hardcover-Version, Erstauflage, von ihrem Buch über Annette von Droste-Hülshoff. Und meine Mutter hat es irgendwie kürzlichst gelesen und meinte, du musst unbedingt dieses Buch von Karin Duwe über Annette von Droste-Hülshoff lesen.
Ich habe wirklich circa 10% verstanden von dem, was du gesagt hast.
Schließ mich an.
Let's go in den Sommer. Coco Luca, ich fand's wieder ganz toll.
Vielen Dank, wir holen uns jetzt ein Eis.
Ja, unbedingt.
Und
ja,
die Kühlmatte aus dem Kühlschrank von meinem Hund, damit der im Auto nicht zerfließt.
Denn innerhalb von kürzester Zeit zerfließen Hunde in Autos.
Ja.
Man darf Scheiben einschlagen, hat, glaube ich, irgendein Gericht
entschieden. Unbedingt. Ja. Unbedingt.
Tschüss.
Ciao.